Ja, hallo zum Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, 97. Folge. Wir werden über 96 gegen 95 sprechen und das in der gleichen Konstellation, mit der wir gestern schon im Stadion gewesen sind. Jan ist leider nicht dabei, aber dafür der Tim. Hallo Tim.
Ja, hallo, schönen guten Abend, heute aus Düsseldorf.
Ja, sehr schön. Direkt mal die Gelegenheit genutzt, wenn man schon bis Hannover kommt,
Ja.
mal in die Heimat mitzufahren. Gute Entscheidung und ja, auch hallo ins Rheinland, nach Köln an den Moritz.
Hallo.
Ich bin der Lukas und ja, auch ich bin zurück wieder ins Rheinland gefahren. Wir waren dann auch letztendlich natürlich alle drei gestern zusammen unterwegs, haben gestern nach dem Spiel auch noch am späten Nachmittag in der Sonne an der Leine gesessen und das Spiel ein bisschen Revue passieren lassen. Wobei, wenn ich mich da jetzt so richtig erinnere, haben wir, glaube ich, ehrlich gesagt, nachdem das Spiel vorbei war, ziemlich schnell irgendwie über andere Dinge gesprochen, weil so richtig viel hängen geblieben ist da irgendwie nicht. Also weder irgendwelche Spielszenen noch irgendwelche Kontroversen. Ich glaube, wir haben eigentlich vor allen Dingen nur über die Tabellenkonstellation geredet und wahrscheinlich werden wir das ein bisschen so heute auch halten. Ich schätze, die Folge wird ja mal ausnahmsweise ein bisschen kürzer werden als sonst. Ja, aus eben erwähnten Gründen, dass da einfach nicht so wahnsinnig viel los gewesen ist. Und ja, vielleicht auch deswegen, weil wir halt im Stadion waren und ja, diesmal vielleicht irgendwie nicht so reichhaltige Notizen haben, wie wir das sonst zu tun pflegen oder versuchen, wenigstens zu machen.
Ja.
Ja, wie geht's euch heute einen Tag nach dem Spiel? Wir haben ja gestern irgendwie auch schon viel darüber diskutiert, ob das jetzt gut war, dass man da 0:0 gespielt hat oder nicht. Waren da ja auch ein bisschen kontroverse Meinungen. Wie seid ihr heute damit aufgestanden und wie ging es euch generell nach dieser Tour?
Ja, also ich fange mal an. Nach der Tour ging es mir super. Also es hat richtig, richtig Laune gemacht. Mal wieder dieses ganze Drumherum mitzunehmen. Schön mittags in der Sonne schon das erste Bierchen zu trinken und sich so nach und nach ans Stadion ranzurobben und die Vorfreude steigt. Und ja, insgesamt war es eine richtig schöne Tour. Das Spiel war nicht so aufregend, deshalb werden wir darüber auch gar nicht so viel heute erzählen können. Das Ergebnis fand ich in Ordnung und es hilft weiter. Man merkt, wo noch die Baustellen sind, woran man noch arbeiten muss. Und ich denke, es ist doch wunderschön, dass man dann am nächsten Freitag mit dem Sieg das Ganze rund machen kann.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, ich war einfach natürlich während des Spiels ein bisschen vom Spiel selber enttäuscht. Tabellarisch wird es ja, je später es wird, sieht es ja immer besser aus. Und vielleicht können wir am Freitag ja alle zusammen feiern. Und ja, es war auch einfach seit längerem wieder mal, dass bei einem Auswärtsspiel war. Ich meine, das letzte Mal war halt, als wir in Berlin waren. Das war ein furchtbares Spiel.
Das war so vor 3 Jahren
Diese
in der
schlimmen,
Erstligasaison
ja.
gegen Hertha.
Mein
Ja.
Gott, das war wirklich ein Grauen, ein Trauerspiel. Ja, und ansonsten, wie Tim schon sagte, war das schon sehr nett und es ist ja dann irgendwie auch noch mal ein bisschen andere Stimmung. Man kommt ja auch noch mal ein bisschen anders mit den anderen Fans ins Gespräch, was ja sehr nett ist. Und was für mich schon vor dem Anpfiff auf dem Weg zum Stadion ein absolutes Highlight war, waren die Schals, die da angeboten wurden. Da gibt es nämlich tatsächlich Angebote, also es gab auch zweite Runde DFB-Pokal Hannover gegen Düsseldorf, also das sind alles nicht offizielle Vereinsschals oder so, ne? Hannover gegen Düsseldorf, okay, DFB-Pokal ist natürlich was Schönes. Was ich
Dann
aber
aber wohl
bis.
nicht alle weggegangen im November oder wann auch immer das gewesen
Halt, die
ist.
wurden dann jetzt nochmal ausgepackt zum gegebenen Anlass, was ich verstehen kann.
Vielleicht
Was
wurde
da
auch
aber
nochmal neu
drunter hängt.
gedruckt, neu produziert. Das kann natürlich auch sein, dass da vielleicht irgendwie der ein oder andere Fan sich dann halt einfach in der Erinnerung dann doch nochmal mit so einem Schal eindecken wollte.
Oder eben für uns, die wir daran vorbeikamen, nochmal an die Schmach erinnert werden sollten und nochmal so eine kleine Demütigung im Vorbeigehen mitnehmen konnten. Was ich aber viel schöner fand, war der Sonderschal zum 14. Spieltag der Saison 21-22, nämlich Hannover gegen Paderborn. Das finde ich ein wunderschöner Schal. Den hätte ich mir gerne eigentlich, ich hätte ihn mir kaufen sollen. Aber es hängt einfach unkommentiert ein Spieltagsschal, 14. Spieltag, Saison 21-22, Hannover gegen Paderborn darum. Ich weiß nicht, ob es da so eine besondere Verbindung zwischen den beiden gibt.
Wobei kannst du jetzt mit Sicherheit sagen, dass das Spiel nicht 5-5 ausgegangen ist und allen Beteiligten noch
ja, das sollte ich mal nachgucken.
Jahre in Erinnerung sein wird.
Das sollte mit 8 roten Karten und ja, also das schaue ich natürlich nochmal nach.
Ein auf ewig junger Schlager sein, wie ein eben auch Hannover gegen Fortuna, zweite Runde DFB-Pokal.
Episches Spiel, das kann ich guck sofort nach, vielleicht hast du recht, aber es war doch ganz unterhaltsam.
Ja, also lange in Erinnerung bleiben wird uns auf jeden Fall das Spiel vom gestrigen Samstag nicht. Was uns aber in Erinnerung bleiben wird, ist halt der Punkt, den man da geholt hat. Weil der könnte am Ende nochmal ganz, ganz wichtig sein. Und ich glaube, darüber erklärt sich halt eigentlich auch das Spiel ganz gut. Zwei Mannschaften gehen halt irgendwie in dieses Spiel und wissen eigentlich, dass natürlich zwar der ganz große Konkurrent, nämlich Dynamo Dresden, parallel spielt, natürlich können die dieses Spiel gewinnen. So wie Dresden allerdings gerade drauf ist, kann man eigentlich fast damit rechnen, dass sie es nicht tun. Und deswegen gehen, glaube ich, beide Mannschaften erstmal mit einem Konzept in dieses Spiel, das arg auf Sicherheit beruht. Bei Fortuna fallen dann doch einige Spieler aus, gerade auch auf dem Flügel, was bedeutet, dass dann ja Major in die Startelf rückt und sonst eigentlich, glaube ich, nicht viel Neues irgendwie passiert. Ginczek fällt aus, deswegen stellt man wieder auf 4-2-3-1 um, aber ansonsten stellt sich die Mannschaft eigentlich genauso auf, wie man es erwartet hat, denke ich, oder?
Ja, keine Überraschung. Die einzige Frage war, wer übernimmt die linke offensive Seite, und wir haben uns ja dann vor dem Spiel auch gefreut, als es dann hieß, Emma Ior macht das, weil wir, glaube ich, alle Emma den großen Knotenplatzer wünschen, den es dann gestern leider nicht gab.
Ja, auch sonst müsste man dann schon feststellen, dass es dann auch auf der Bank ein bisschen enger wurde. Sah man vielleicht auch daran, dass ja letztendlich in dem Spiel sogar noch Leonardo Kutris, der ja eigentlich auch ziemlich außen vor ist, eingewechselt wurde, dass die erste richtige Einwechseloption und auch eine der wenigen ja eigentlich Robert Bojenik war. Und deswegen war eigentlich auch schon klar, dass man ja wahrscheinlich mit diesem System irgendwie weit in das Spiel würde hineinspielen müssen. Und dementsprechend vorsichtig agierte die Mannschaft dann auch. Die Anfangsphase geht dann auch eigentlich klar an Hannover, finde ich. Die vielleicht auch etwas überraschend mit einer Fünferkette agiert haben. Allerdings wissen wir auch alle, dass die dann gerade mal eine Viertelstunde mit dieser Fünferkette dann agiert haben, bis sie umstellen mussten. Allerdings, bis es dann zu diesem Platzverweis kommt, der natürlich auch ganz, ganz viel von diesem Spiel eben erzählt, ganz, ganz viel beeinflusst, ist Hannover halt die bessere Mannschaft. Und es gibt eigentlich direkt am Anfang, ich glaube irgendwie in der 8. Minute, ist das eine Großchance von Sebastian Kerk, der aus dem rechten Halbraum sehr stark freigespielt wird, kommt dann da relativ frei vor Kastenmeier zum Schuss, und Kastenmeier kann den Ball sehr stark abwehren, vielleicht sogar die größte Chance des Spiels. Und auch dann kurz bevor der Platzverweis kommt, gibt es auch nochmal eine Chance für Maximilian Bayer, der einfach dann einen Ball nicht gut verarbeitet. Aber auch das könnte noch eine hundertprozentige Torschance eigentlich werden, als er da einen hohen Flugball, der in den Strafraum tropft, sich eigentlich nur gut runterflicken muss, und der verstolpert den dann, kommt dann nicht mehr so richtig zwingend zum Abschluss. Aber ja, kurz danach gibt es dann halt eben diesen Platzverweis und alles ändert sich.
Ja, ich würde halt sagen, die ersten 15 Minuten dass Fortuna überhaupt nicht gut mit dem Pressing von Hannover klargekommen ist und sich da nicht gut rausgespielt hat. So, ne? Die haben irgendwie mal die Bälle dann rausgedroschen, aber Hannover hat ja wirklich sehr aggressiv und sehr früh angelaufen. Vielleicht hat Fortuna da nicht auch nicht so ganz mit gerechnet. Ich fand, es sah auf jeden Fall erstmal relativ gefährlich aus für die Fortuna, so diese ersten 15 Minuten. Und ich sah mich da schon als Propheten mit diesem 0-2, von dem ich, also ich war davon überzeugt, dass Hannover 2-0 gewinnen würde. Auch so, aus so einer Fortuna-Tradition, dass man es eben auch nicht, dass man halt nicht für immer stabil ist. Und es kamen ja immer so Nackenschläge und ich dachte, das würde jetzt nochmal einer werden. Und mit der roten Karte hatte ich dann relativ schnell das Gefühl, dass es dann ein 0-0 wird, statt des 0-2. Aber im Prinzip war, glaube ich, mein Tipp richtig, nur die rote Karte hatte ich nicht mit eingerechnet.
Ja.
Wer übrigens, das muss ich ganz kurz jetzt noch loswerden, wer übrigens extrem prophetisch unterwegs war, war der Mensch, der diese Schals da verkauft hat. Das Spiel zwischen Paderborn und Hannover in Hannover ist 0-0 ausgegangen und Hannover musste längere Zeit in Unterzahl bestehen gegen den SC Paderborn.
Okay, da erklärt sich alles.
Ja, da erklärt sich alles schon im Voraus. Also ja, Chapeau, da war jemand auf einer Metaebene unterwegs, die ich so vor dem Spiel nicht habe kommen sehen.
Ja, ich meine, man muss ja tatsächlich aber nochmal hervorheben, bei der roten Karte, der Assist zur roten Karte, der geht ja auf jeden Fall auf das Konto von Ao Tanaka. Also das ist ja ein Wahnsinnsball, den er da spielt. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich würde mal sagen, wenn er da nicht so hingeht, der Hult, dann wird Rufen Hennings wahrscheinlich daraus auch das 1-0 machen. Und ja, so hat dann Ao Tanaka seinen Assist zur Überzahl geliefert.
Ja, schon krass. Der spielt ja wirklich den Ball mehr oder weniger aus dem eigenen Strafraum, einmal an den anderen. Kommt halt wirklich dann genau am richtigen Punkt halt runter, auch wenn natürlich Hult sich da krass verschätzt.
Mhm.
Aber ja, wahrscheinlich war es wirklich sehr gut, vor allem auch dann im Nachhinein, da ja Hannover dann auch diesen Punkt holt, dass er da eingreift. Und ja, muss dann halt eben sehr früh runter. Ich hab zu dem Zeitpunkt auf der Tribüne, glaube ich, auch vor allen Dingen Erleichterung empfunden, weil das irgendwie erstmal bedeutete, dass diese leichte Hannoveraner Druckphase halt jetzt wahrscheinlich irgendwie erstmal abebben würde. Und dem war dann ja auch so. Hannover stellt dann eben auf Viererkette um. Luca Kreins wechselt von der linken Innenverteidigerposition auf die linke Verteidigerposition und ja, eigentlich beginnt dann halt Hannover, das von dem Zeitpunkt an relativ sauber wegzuverteidigen. Also es gibt dann zwar irgendwie noch in dieser Phase bis zur Halbzeit mehrmals die Chance, ich glaube irgendwie einmal für Hennings, einmal für Naray. Für Naray, glaube ich, sogar eine sehr gute Chance. Es gibt dann auch immer mal wieder so Flügeldurchbrüche, wo dann schon auch immer mal wieder Appelkamp und Tanaka es schaffen, halt die beiden Flügelspieler sehr gut einzusetzen. Meistens ist das dann Emma gewesen, der wirklich dann bis zur Grundlinie durchkommt, aber dann immer ja, sehr unsauber in die Mitte wieder passt oder flankt. Allerdings ja, hatte Hannover dann auch einfach immer genug Leute im Zentrum, hatte da immer Überzahlen und ja, Fortuna ist dann einfach nicht zwingend genug gewesen in diesen Aktionen und es war ja irgendwie auch schon so ein bisschen zu erwarten, oder? Also ich glaube, eigentlich war uns ja allen klar, dass Fortuna jetzt da diesen Gegner nicht auseinanderspielt, sondern dass es ein ganz, ganz zähes Ringen werden würde.
Ja. Ich finde, abebben ist ja nicht nur für die Hannoveraner Angriffsbemühungen irgendwie das richtige Wort, sondern auch so generell war ja dann das Spiel ein Stück für Stück sich zurückziehen und ich hatte dann das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit dann mehrheitlich auch einfach Ebbe war. So. Also,
ja, ich hatte tatsächlich die Sorge, dass es gab ja dann auch noch so die ein oder andere Standardsituation, wo auch Hannover nochmal gefährlich wurde, dass man trotz 75% oder mehr Ballbesitz man am Ende Hannover nicht geknackt bekommt und dann vielleicht doch noch ein Standard-Gegentor fängt. Letztendlich würde ich mal sagen, dass auch während der zweiten Halbzeit man auch gemerkt hat, dass tatsächlich Tune nicht die Möglichkeiten hatte, das Spiel durch jetzt Einwechslungen nochmal zu beleben und nochmal neue Impulse zu setzen. Und man hat irgendwie auch gemerkt, dass dieses flügellastige Aufbauspiel nicht so, also es war halt der Plan A, der immer durchgezogen wurde, und es gab irgendwie diesen Überraschungsmoment nicht, wo man mal Hannover irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hätte, so dass sie das relativ routiniert wegverteidigen konnten. Da merkt man vielleicht halt auch, wo einfach noch Steigerungsmöglichkeiten sind, auch wenn man sagen muss, dass gegen eine sehr tief stehende Mannschaft in Unterzahl das natürlich generell ein schwieriges Spiel für alle Mannschaften ist.
Ja, es hat eben auch nicht geklappt durch die ganze Zeit Seitenverlagerungen, die verschiebenden, verteidigenden Hannoveraner irgendwie so rauszuziehen auf eine Seite und dann über die andere zu kommen. Ja, das so der Klassiker für Überzahlsituationen. Und es ist ja auch nicht so richtig geglückt, viel zu den Seitenlinien, zur Auslinie durchzubrechen, um dann flache Pässe in den Rückraum zu spielen. Also schon gab es ja auch in der zweiten Halbzeit so ein paar Situationen, häufig auch mal Emma, der dann irgendwie die erste gute Entscheidung trifft und an einem vorbeigeht und dann in die Nähe kommt und dann aber auch die Pässe nicht gut in die Mitte kamen, sondern dann immer den Gegenspieler angespielt haben, wo natürlich auch einfach sehr viele Gegenspieler im Strafraum standen. Aber ich glaube, da hat einfach auch das Tempo gefehlt und dann irgendwie auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so der Druck dahinter, so dass man irgendwann, also das ist wahrscheinlich die Gefahr, dass man
ja auch einfach so die letzte Risikobereitschaft,
ja, ne? So, und auch also, wenn man nicht geduldig genug ist, dann geht einem das irgendwann zu sehr auf den Sack, dass die da alles rum, alles rauspöllen und rausverteidigen, und irgendwann verlierst du vielleicht so ein bisschen den Spaß.
Ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass einfach sehr wenige Fortunen an diesem Tag halt wirklich an ihr Leistungsmaximum oder nah an ihr Leistungsmaximum gekommen sind. Also bei vielen lief halt irgendwie nicht so richtig viel zusammen. Da ist dann vielleicht irgendwie auch Khaled Nare exemplarisch, der irgendwie viel versucht hat natürlich, aber trotzdem der irgendwie auch nicht so dieses nötige Glück und nicht diese nötige Durchsetzungsstärke in diesen engen Situationen hatte, die ihm in den letzten Wochen und Monaten häufig geglückt sind. Dann natürlich hat er einfach wenig Platz und dadurch läuft dann automatisch weniger, aber das war auch schon vor dem Platzverweis so, dass er da halt nicht in diesem Modus war, wo ihm einfach alles gelingt. Und ja, und ich glaube auch mal wieder ein weiteres Spiel von Appelkamp halt auf der 10, ja, wo er einfach nicht komplett zu überzeugen weiß und wo wir einfach letzte Saison viel, viel bessere Spiele von ihm gesehen haben und ja, wo er einfach halt nicht so wahnsinnig zu sehen ist und wo man irgendwie denkt, dass der eigentlich mehr in ihm steckt, aber das galt an dem Tag halt, wie gesagt, irgendwie eigentlich für alle so. Das, immer wenn mal irgendwie was interessant aussah, war das meistens, weil Rufen Hennings das Sturmzentrum verließ und in den Zehner oder Halbraum eingerückt ist, um da halt so ein Verbindungsspieler zu sein, ja, was dann auch eigentlich immer ganz gut geklappt hat. Allerdings war dann dadurch immer die Strafraumbesetzung überhaupt nicht gegeben, oder selbst wenn man dann halt mit zwei, drei Mittelfeldspielern in den Strafraum gerückt ist, standen dann halt trotzdem 7 Hannoveraner da. Auch, weiß ich nicht, gab auch, glaube ich, zwei, drei Momente, wo dann Hennings halt wirklich am Flügel stand und noch eine seiner Hennings-Flanken halt geschlagen hat, aber wie gesagt, Hannover hatte immer genügend Leute halt vor dem Tor und ja, man konnte einfach gar nicht zwingend werden dadurch.
Ist übrigens am zweitmeisten gelaufen, Rufen Hennings im Spiel von der Fortuna.
Ja, der musste tatsächlich auch viel den Ball sich holen und hat halt genau so einen Verbindungsspieler gespielt.
Der ist ja bis zum Sechser zurückgegangen, genau. Teilweise. Also er hat aber ich, versucht
die
überall.
Frage ist ja trotzdem, ob man dann bei so einem zähen Spiel, wo man merkt, irgendwie, ja, es fällt der Mannschaft schwer, zu Torchancen zu kommen, und die wenigen Torchancen, die man hat, die werden dann auch nicht zwingend genug, ob man dann von draußen, auch wenn ich schon eben angedeutet habe, dass die Bank übersichtlich war, also die Option, die man dann hat, noch ein bisschen früher reagieren kann. Ich meine, tatsächlich probiert ja Tune dann das Spiel zu beeinflussen, indem er Sobotka rausnimmt und mit Bojenik einen weiteren Stürmer bringt, der aber ja überhaupt nicht stattgefunden hat. Also wenn man sich einfach anguckt, auch was er an Ballaktionen hatte im Vergleich zu den Spielern, die deutlich später noch eingewechselt werden, im Prinzip ist er mir auch im Stadion nicht aufgefallen und hat ja einfach, das Spiel ist ja ziemlich an ihm vorbeigelaufen und das ist ja irgendwie so sehr bezeichnend für die gesamte Saison, die er bisher bei Fortuna Düsseldorf hat halt bisher leider nie gepasst und ich glaube, wir haben hier einen Robert Bojenik gesehen, der wahrscheinlich froh ist, wenn er in einem anderen Team sich mal wieder beweisen kann.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, wir haben ja auch gestern dann auf der Tribüne relativ früh angefangen zu debattieren, was man jetzt machen könnte und ob man halt irgendwie reagieren sollte mit einem Wechsel. Aber uns ist dann ja auch, glaube ich, nicht sofort irgendein Wechsel eingefallen, der Sinn machen würde. Also ich glaube, wir hätten uns als ersten Wechsel halt eigentlich irgendwie Edgar Prick gewünscht, weil der eigentlich immer ganz gut drauf war zuletzt und weil er vielleicht irgendwie auch mal noch einen ganz guten Distanzschuss hat, was man ja vielleicht dann auch irgendwann versuchen kann an einem Tag, wo gar nichts geht. Aber auch der hätte sich jetzt ja irgendwie nicht deutlich für irgendeinen Spieler da angeboten, sodass man jetzt gesagt hätte, okay, man muss auf jeden Fall Edgar Pripp bringen für. So, und dann die Idee, dann halt irgendwann Bojenik zu bringen, genau in der Mitte der zweiten Halbzeit, für einen Sechser, ich glaube, da konnten wir halt einfach auch mitgehen, dass man das einfach mal versucht. Die Fortuna hat auch schon im 4-4-2 irgendwie ganz, ganz, ganz gute Spiele gemacht in dieser Saison. Das hat immer mal wieder ganz gut geklappt. Und um dann halt einfach in dieser Formation was aufzubrechen, was zu verändern, glaube ich, das konnten wir alle nachvollziehen. Und ja, genau wie du sagst, der Wechsel hat letztendlich gar nicht gefruchtet und ist für mich eigentlich auch fast der wichtigste Moment in der zweiten Halbzeit, weil bis dahin hatte ich eigentlich das Gefühl, die Fortuna spielt irgendwie noch nicht zwingend und nicht drückend, aber halt irgendwie relativ geduldig und wartet halt irgendwie darauf, dass man halt einfach vielleicht irgendwann noch die eine oder die zwei Chancen bekommt und wird sie vielleicht irgendwie auch noch bekommen, aber ab dem Moment war es dann eigentlich, finde ich, wie abgerissen. Also der Wechsel hat eigentlich eher Fortuna destabilisiert, sodass ich eigentlich auch schon nach 5 Minuten irgendwie dachte, okay, Das sorgt irgendwie nicht nur für eine Offensive, also das sorgt halt eben nicht nur für keine weitere Offensive bei der Fortuna, sondern hat sogar noch dafür gesorgt, dass man immer mal wieder schlecht gegen Konter stand und von dem Moment an war dann halt irgendwie auch Hannover immer mal wieder gefährlich, konnte immer mal wieder mit einem langen Ball eröffnen und sich dann halt irgendwie mal einen Freischuss in der gegnerischen Hälfte erobern, mal eine Ecke, mal einen weiten Einwurf vorne irgendwie und ist dadurch dann noch eigentlich bis in die Nachspielzeit hinein irgendwie immer noch gefährlich geblieben. Und man musste sogar noch bangen, dass Fortuna sich da einfängt, sodass man ja wirklich eigentlich froh sein konnte am Ende, dass es dann da auch beim 0-0 geblieben ist, weil da einfach gar nichts mehr kam. Und ja. Ich glaube auch generell, wenn man sich die ganzen Wechsel anschaut, zeigt es auch, wie wenig Optionen Tune eigentlich gehabt hat. Ne? Also, dass man halt gegen einen Gegner, den man ja laufen lässt, den man ja müde machen muss, dann auch erst in der 82. Minute das zweite Mal wechselt, wenn man 5 neue Spieler bringen kann und da halt mit Plädel für Joa jemanden bringt, wo man jetzt auch sagt, okay, das und mit Clara noch einen kopfballstärkeren Innenverteidiger für einen anderen Innenverteidiger, damit du weißt, zeigt ja super deutlich, wo es da hingeht. Also das sind ja eigentlich nur so Wechsel, um halt zu wechseln. Ne? Aber ja. da ist ja irgendwie gar nicht mehr irgendwie ein tieferer Gedanke hinter und den tieferen Gedanken gibt die Bank ja eigentlich auch fast gar nicht mehr her an diesem Tag. Das ist eben einfach so.
Ja, vielleicht war ja die Hoffnung noch dahinter. Man hat ja dann durchaus sich die ein oder andere Ecke auch erspielt, nochmal einen Lucky Punch bei einer Ecke zu setzen, wo ja klar. Schon so ein Tor gemacht hat. Aber es war dann nicht mehr so ein, ich meine, das ist ja auch dann einfach in der 82. Da fängt man an, auf einen Lucky Punch zu hoffen. Es ist ja dann nicht mehr, wir haben eine neue Idee oder wir wissen, wie wir nochmal den Gegner mehr stressen, nachdem er viel laufen musste in der gesamten Partie, sondern die Hoffnung dann auf eine Standardsituation am Ende noch. Und ich hatte aber auch irgendwie den Eindruck, sonst wechselt man dann in der 87. nicht mehr, dass auch durchaus möglicherweise gesehen wurde, was du gesagt hast, dass man auch nochmal einen Konter fangen kann, dass man nicht mehr so stabil agiert hat und die Wechsel dann in der 87. auch so ein bisschen waren. Ja, vielleicht nehmen wir einfach hier den Punkt mit. So.
Ja, und ich glaube auch, dass man ja letztendlich dann irgendwie auch aus diesem Spiel halt rausgeht und denkt, okay, der Punkt bringt uns weiter. Letztendlich hat dann ja auch Dresden parallel nicht gewonnen. Und genau das Gleiche halt irgendwie für Hannover, ne? Also ich glaube, beide Teams gehen irgendwie aus diesem Spiel raus und sagen, okay, mit diesem Punkt können wir leben. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wir nicht absteigen werden, auch wenn das jetzt, weiß ich nicht, gerade bei Hannover jetzt irgendwie keine tolle Rückrunde ist. Dafür hat man jetzt, glaube ich, sich da irgendwie ganz guten Punkt erkämpft und da gut ausgesehen. Und bei Fortuna kann man ja auch irgendwie sagen, okay, das war ein Spiel, das eigentlich echt Grütze war. Aber wenn es richtig dumm läuft, dann verliert man dieses Spiel halt vielleicht irgendwie sogar. Und man kann halt eben auch das Positive sehen und kann halt sagen, okay, wir haben wieder nicht verloren, so wir haben immer noch unter Daniel Thun halt nicht verloren, auch wenn wir natürlich in diesem Spiel durchaus ja uns vielleicht gewünscht haben, dass wir das gewinnen. Wenn man da 3 Punkte holt, macht man einen riesigen Schritt, auch noch gegen einen direkten Konkurrenten. Aber letztendlich lässt man den halt eben auch nicht vorbeiziehen mit Hannover, sondern hält halt irgendwie den knappen Abstand, hält den Abstand zu Hannover und kann halt einfach sagen, hey, wir sind weiter ungeschlagen, wir arbeiten genauso weiter, wir machen alles genauso, wie wir das die ganzen letzten Wochen gemacht haben. Dann spielen wir zwar nicht irgendwie immer überragend, aber wir holen halt am Ende die nötigen Punkte, um drin zu bleiben. Und das ist letztendlich das, was zählt und worauf es ankommt.
Genau. Und wir werden dieses Spiel relativ schnell vergessen, wenn es darum geht, was auf dem grünen Rasen los ist. Aber ansonsten schön.
Na, mit dem Harry an der Leine am Ende noch.
Ja, ich denke auch, also wenn wir uns an dieses Spiel erinnern, dann ja, wenn wir uns halt viel, viel eher irgendwie an diese Tour erinnern. Wir werden uns daran erinnern, wie toll es war, nach knapp 3 Jahren endlich mal wieder auswärts zu fahren und das schöne Wetter, dass wir ein bisschen was von Hannover gesehen haben. Ja, und wie
Toll.
wir halt am Ende am Fluss gesessen haben und noch ein Bierchen getrunken.
Genau. Ja, man merkt, dass es viele Punkte gibt, wo man ansetzen kann, um noch besser zu werden, und man aber trotzdem seine Punkte holt, man vielleicht das hinkriegt, was, glaube ich, Herrn Lukas in der letzten Folge ja schon angedeutet hat, das große Ziel, nochmal ungeschlagen bis zum Ende der Saison zu bleiben. Und dann, ja, kommt natürlich jetzt mit dem nächsten Spiel ein Spiel, wo man eigentlich den Deckel dann endgültig auf diese Saison drauf machen sollte. Oder kannst du uns da ein bisschen vor warnen, zu optimistisch ranzugehen? Ich meine, diese Liga ist ja sehr ausgeglichen, wie wir wissen. Und worauf muss man denn bei Dynamo Dresden besonders achten, Lukas?
Ja, also die Liga ist auf jeden Fall mega ausgeglichen. Das sehen wir beim Aufstiegskampf gerade. Das sehen wir dadurch, dass es, glaube ich, nur 4 Punkte sind zwischen Rang 9 und Rang 15. Es sind allerdings dann schon 6 Punkte von Rang 15, den Sandhäusern, zu Rang 16, den Dresdnern. Und ja, das ist eben auch das ganz große Dilemma der Dresdner. Und ja, es läuft jetzt eigentlich eher genau auf das Gegenteil hinaus. Ich werde wahrscheinlich fast so eine aus Fortuna-Sicht positive Vorschau auf den Gegner machen, wie lange nicht in dieser Saison, weil einfach super, super wenig darauf hindeutet, dass Dresden der Fortuna da am Freitag wirklich nochmal gefährlich werden kann. Und ja, der geübte und geneigte Fortuna-Fan fängt ja eigentlich schon genau bei diesen Worten an, den Atem anzuhalten. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Ja, muss man wahrscheinlich genau deswegen halt Angst haben, weil das ja eigentlich immer die Spiele sind, die Fortuna so gerne in den Sand setzt. Aber wie gesagt, es geht am Freitag 18:30 Uhr gegen die Dresdner, die wirklich nicht gut drauf sind. Ja, man hat halt 6 Punkte Abstand auf Platz 15, 8 sogar auf die Fortuna und befindet sich seit, ja, fast eigentlich seit Ende der Hinrunde im freien Fall. Man Hat jetzt gerade am Wochenende 0-0 gegen Kiel gespielt, hat davor das ganz wichtige Spiel gegen Sandhausen mit 3-1 verloren und ist auch ganz generell in der Rückrunde noch komplett ohne Sieg, hat da jetzt in 13 Spielen 7-mal unentschieden gespielt, 6-mal verloren und ist damit, nachdem man ja halt zur Jahresfrist noch Elfter war und 22 Punkte hatte, jetzt mit 29 Punkten nicht viel weitergekommen. Man hat den Trainer ausgetauscht, hat Guido Capretti geholt, der ein paar sehr erfolgreiche Jahre bei Verl in der hatte, die in die dritte Liga geführt hat. Der wurde im Laufe dieser Saison entlassen. Man hat ihn dann relativ schnell nach Dresden geholt. Das war jetzt Anfang März. Der hat seitdem 6 Spiele gecoacht, hat halt ja genau die Bilanz, die man da auch jetzt erwarten kann, wenn man sich die Rückrundenbilanz anguckt. 3 Niederlagen, 3 Unentschieden, hat also noch nicht gewonnen und ja, trifft dann auf seinen Widerpart Daniel Thun, der halt noch nicht verloren hat. Das sind natürlich alles viele Dinge, die einem eigentlich Mut machen müssten. Ob das dann letztendlich so ist, ja, wird man sehen. Es gibt allerdings auch Dinge, die Dresdner gut machen. Nach der Fortuna haben sie die zweitbeste Abwehr der unteren Tabellenhälfte. Das heißt aber eben auch, das ganz große Problem ist das Tore schießen selbst. Man hat eigentlich nur 2 Arten und Weisen, wie man Tore erzielt. Entweder es geht auf oder über den Mittelstürmer Christoph Daferner. Das habe ich, glaube ich, ja sogar schon in dem Podcast vor 17 Spielen in der Hinrunde gesagt, dass das Dresdner Spiel extrem auf ihn zugeschnitten ist. Das hat sich ehrlich gesagt noch verschlimmert. Also Dresden findet eigentlich kaum noch andere Wege irgendwie nach vorne, wenn es halt nicht über ihn geht. Die andere Art und Weise, Tore zu erzielen, sind Standards. So, also das heißt, Dresden ist extrem einfach auszurichten und das merkt man einfach. Die Gegner haben sich darauf komplett eingestellt. Und ja, man, die Dresdner versuchen halt irgendwie auch alles, das zu ändern. Zuletzt hat man immer mal wieder den gelernten Innenverteidiger Sebastian May. Das ist so jemand, der so einen Körper hat, wie ihn sonst halt immer die Mittelstürmer haben, die ich hier jede Woche vorstelle, also auch irgendwie an die 2 Meter groß und extrem schwer. Den hat man jetzt auch angefangen, immer mal wieder als Stürmer aufzustellen, um da halt irgendwie einfach noch irgendwie so einen anderen Tank halt drin zu haben. Zumindest in der Schlussphase von Partien macht man das immer wieder, funktioniert aber halt auch nicht. Und was auch wirklich nicht funktioniert hat, sind die Wintertransfers. Man hat in der Winterpause wirklich nochmal extrem nachgelegt, hat nochmal ein bisschen was ausgetauscht im Kader. Das hat alles größtenteils nicht funktioniert. Allen voran der Top-Transfer, man hat Adrian Fein aus der Bundesliga geholt, der vor 2 Jahren schon mal beim HSV extrem geglänzt hat, einen extrem spielstarken zentralen Mittelfeldspieler, der hat bisher noch keine Minute auf dem Platz stehen können wegen Verletzungen. Und ja, wie gesagt, das bedeutet eben, wenn man bei Dresden Christoph Daferner vorne im Mittelsturm ausschaltet und dann bei den Standards noch aufmerksam ist, was die Fortuna ja unter Tune ist, was eben auch ein ganz großes Fund ist, und da noch ein bisschen schaut, dass man Tim Knipping, den Innenverteidiger, ein bisschen in Schach hält, der hat nämlich auch in den letzten beiden Spielen 2 Standardtore gemacht, dann hat man schon viel gewonnen. Wen ich noch mal ganz gerne hinweisen würde, das ist Ransford Yeboah Königsdörfer, extrem schneller, talentierter Spieler für den Flügel. Auch der ist vielleicht noch so einer der wenigen, die mal irgendwie was aufs Parkett zaubern können, die ein bisschen gefährlich werden können. Ansonsten ja, ist da aber wirklich nicht allzu viel zu erwarten. Dresden wird wahrscheinlich so agieren wie im Hinspiel. Man spielt jetzt unter Capretti immer mit einem 4-3-3. Presst halt relativ intensiv und aggressiv, verdichtet das Zentrum. Aber ja, ich glaube, das sind alles keine Sachen, die Fortuna wirklich ja, vor große Probleme stellen sollten. Wenn sie es halt schaffen, genau wie gegen Rostock zum Beispiel in dem Hinspiel, mit ja, der ersten Pressingwelle halt irgendwie fertig zu werden. So, das muss man dann halt mal so 10, 15 Minuten auf sich einwirken lassen, sich da halt irgendwie ruhig rausspielen mit der Innenverteidigung, Kastenmeier einbinden, der darf halt keinen Bock schießen. Dann lässt man, genau wie es jetzt auch gegen Hannover war, mit Ao oder auch mal mit Sobotka situativ halt einen der beiden Sechser abkippen. Dann hat man fünf Leute in der letzten Linie, wenn dann auch Gavuri und Zimmermann gar nicht so weit rausschieben, müssen sie halt gar nicht. Es geht dann eigentlich erstmal nur darum, halt die Ballkontrolle zu bekommen und um sich dann halt über die Ballkontrolle ins Spiel zu arbeiten, weiter in Richtung Mittellinie zu arbeiten. Und wenn man halt das schafft, dann können die Dresdner eben irgendwann nicht mehr so hoch attackieren und dann hat man sie halt, glaube ich, auch. Und dann läuft das Spiel halt so, wie es am Ende laufen wird und irgendwann wird man halt treffen.
In der, ja, spielt Borrello da noch? Der ist doch...
Ja, also wenn für die Nostalgiker, Brandon Borrello sitzt auf der Bank meistens, war, glaube ich, halt irgendwie verletzt, hatte natürlich, wie so viele auch, irgendwie länger an Covid mal zu knapsen. Der allerdings irgendwie auch schon 6 Spiele gemacht hat diese Saison und das wohl auch recht gut, ist Mitryushkin, der den Fortuna letzte Saison als dritten Torwart verpflichtet hat, den hat Hannover jetzt als Ersatztorhüter geholt, der uns dann auch irgendwie mal angegriffen, hat ein paar gute Spiele gemacht, aber ist jetzt, glaube ich, auch letztendlich wieder abgelöst worden.
Ich habe jetzt auch gerade nochmal ganz kurz, um nochmal die Form der Dresdner nochmal zu untermauern. Wir haben ja immer von der Tune-Tabelle gesprochen, also die Tabelle ab Daniel Tunes Einzug bei der Fortuna. Da ist jetzt Fortuna leider an dem Wochenende von Schalke überholt worden, aber ist immer noch Zweiter mit 17 Punkten seit dem 22. Spieltag und Dresden ist Letzter mit 5 Punkten. Also
ja, da ist halt echt irgendwie nicht allzu viel los. Und
besonders gut.
Ja, ich kann mir wirklich einfach beim besten Willen nicht so wirklich vorstellen, wie jetzt die Dresden auf einmal genau dieses Spiel gewinnen wollen.
Ja, kann und halt sein, dass die sich am Hannover-Spiel ein Beispiel nehmen und mit 10 Spielern, 10 Feldspielern das machen, was Hannover mit 9 Feldspielern erfolgreich gemacht hat. Aber ansonsten... Ja.
Selbst wenn es so ist, ne, dann... Ich hoffe auch, dass man bei der Fortuna halt nicht versucht, dieses Spiel auf Gedeih und Gederb zu gewinnen, nur um dann halt an dem Tag unbedingt den Klassenerhalt halt festzuhaben. Das Wichtigste ist, dieses Spiel nicht zu verlieren. Wenn man dieses Spiel nicht verliert, hat man trotzdem 8 Punkte für 3 Spiele am Ende.
Ja, ja.
Wie sollen die Dresdner 3 Spiele gewinnen? So,
ja, und ne? Du hast ja auch noch das Torverhältnis, oder hast du das jetzt mit eingerechnet gerade schon?
Ja, ich meine, trotzdem, wenn die 3 Spiele gewinnen, dann machen die 9 Punkte und ja.
Ja, du darfst nur dieses Spiel nicht verlieren. Darauf kommt es an. Ich glaube trotzdem, dass die Fortuna das auch gewinnen wird, dieses Spiel, weil man hat letztendlich unter Tune gegen die schwachen Gegner, die wichtigen Heimspiele, hat man alle überzeugend gewonnen. So, gegen Aue, ja. Gegen Ingolstadt, gegen Rostock, so, das hat man gut hinbekommen, so, da ist man geduldig gewesen, so, man hat das am Ende halt irgendwie immer gut zu Ende gespielt, hat das überzeugend gemacht, so, und genau das ist das Fund, weswegen die Fortuna im Augenblick halt so gut dasteht, weil man diese Spiele halt gewonnen hat.
Absolut.
Diese Must-Win-Spiele hat man gewonnen und das wird jetzt gegen Dresden auch wieder der Fall sein, Punkt, so.
Ja. Also tatsächlich müsste da einiges zusammenkommen, zum Beispiel eine frühe Unterzahl mal im Gegensatz zum Hannover-Spiel jetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dresden hat ja auch noch im Gegensatz zu Hannover auch noch das Problem, dass sie auch kommen müssen. Weil, also ich meine, die können ja da nicht auf 0-0 spielen. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen.
Ja, hast du schon recht. Ich auch.
Ja, stimmt, da hast du absolut recht, das kommt noch dazu. Dresden muss dieses Spiel halt gewinnen, so, wenn sie das halt nicht gewinnen. Ja, wobei, also ich habe jetzt auch nochmal geschaut, Dresden hat schon auch noch in den 3 Spielen danach ein relativ einfaches Restprogramm, aber letztendlich ist es ja egal, ne? Die müssen halt einfach Spiele gewinnen. So, mit dem Unentschieden kommen die gar nicht weiter. Und das Spiel vertun da einfach komplett in die Karten. Weil das heißt eben schon, dass es halt wieder Platz für Narei geben wird, zum Beispiel. Dass es halt Platz dafür geben wird, dass halt Au wieder schön von links nach rechts nach links verlagert. So, was er ja jetzt auch gegen Hannover eigentlich schon ganz gut gemacht hat, nur gegen einen Gegner, der sehr tief gestanden hat. So, und vielleicht ist er den, ne, Ginczek wird vielleicht auch wieder fit sein. Das wäre, glaube ich, auch relativ wichtig, wenn man da halt 2 von diesen Granaten den Dresden und halt in die Box stellen kann und halt eben auch erstmal sagen kann, so, überlegt euch halt erstmal, wie ihr halt die beiden verteidigt. So, das stellt ihr ja auch eben vor extrem große Aufgaben und schafft wieder Räume überall sonst auf dem Platz.
Wisst ihr, wie es sonst um Botzek, Pettersson, Klaus hatte ja nur einen Infekt irgendwie.
Klaus-Infekt. Auch bei Pettersson könnte ich mir vorstellen, dass er halt irgendwie bald wieder da, dass er halt wieder dabei ist am Freitag. Botzek kann man wahrscheinlich auch schwer sagen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, dass das ja vielleicht doch alles irgendwie schon so leichte Alterserscheinungen irgendwie sind, dass man ihn halt irgendwie einmal so überspielt wie gegen Karlsruhe, wo er halt einfach spielen musste quasi die ganze Zeit. Dass ihm das dann halt irgendwie noch lange in den Knochen hängt. Ich weiß es nicht.
Ja, also letztendlich wird auf jeden Fall sich die Kadersituation ein bisschen entspannter wahrscheinlich darstellen, als das jetzt gegen Hannover der Fall war. Vielleicht noch so zum Abschluss dieser Folge Kadersituation und dass wir uns den Kopf zerbrochen haben darüber, wen Tune eigentlich bringen konnte bei diesem zähen Spiel. Mein Bruder ist tatsächlich parallel zu unserem Ausflug in Hannover bei der zweiten gewesen. Und zum Beispiel so ein Lex Tiger Lobinger hat ja dann für die zweite das entscheidende Tor gegen Uerdingen machen müssen, wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe, hätte der irgendwie geholfen in Hannover? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mein Bruder dann nochmal gesagt, dass man schon gesehen hat, dass so ein Fink oder Lobinger einfach in dieser zweiten Mannschaft, die ja auch einfach noch ein paar Ligen drunter spielt, dass man schon gemerkt hat, dass die irgendwie nah an der ersten Mannschaft sind, beziehungsweise dass Fink eine grandiose Karriere hinter sich hat und man bei den anderen Spielern dann schon gemerkt hat, dass das einfach noch eine andere Liga ist. Und auch ein Tim Köter ist ihm jetzt nicht besonders aufgefallen.
Ja, dem sei ja vielleicht auch erlaubt, nach zwei sehr starken ersten Saisondritteln dann jetzt irgendwie mal durch eine schwächere Phase zu gehen. Vielleicht irgendwie auch dieser hohen Intensität, dieses Erlebnisses des Paderborn-Spiels so ein bisschen geschuldet. Also bei Takashi Uchino ist es ja auf jeden Fall auch so gewesen, dass es wohl sehr intensiv war. Ich glaube, der hat ja in dem Interview gesagt, dass es der schönste Moment in seinem Leben war, als Fortuna da in Führung gegangen ist. Das ist natürlich schon irgendwie eine relativ krasse Aussage. Und ja, vielleicht ist es da ja ähnlich gehalten.
Ja.
Gut. Bestimmt kommt da noch einiges nach. Und ja, wir werden natürlich auch in Zukunft immer gucken, dass wir ab und an mal mit so einem ganz kleinen Auge auch mal auf die zweite gucken. Und vielleicht sind wir ja auch endlich bald mal wieder im Stadion, nachdem das jetzt ja auch wieder geht. Nice. Ja, Teile von uns werden auf jeden Fall auch am Freitag im Stadion sein. Zumindest hoffe ich das. Und ja, wo wir aber auf jeden Fall sein werden, ist quasi an den Mikrofonen in euren Ohren nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen, dann hoffentlich auch wieder mit dem Jan in gewohnter Runde. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir dann hier auch schon mit euch ein bisschen den vorzeitigen Klassenerhalt feiern können und ja, dann auch in unseren Blick vielleicht schon etwas mehr auf die Zukunft richten können und ja, nicht doch immer mit einem bangenden Auge noch auf den Relegationsplatz gucken müssen. Bis dahin, habt eine gute Woche, bleibt gesund und ja, wir hören von uns.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Ciao.